Herzlich willkommen zurück zur 83. Folge Schwartigmöd, fußballfreie Schnauze mit meinem Lieblings Marek und Max. Wir werden heute selbstverständlich weiter der Erfolgspodcast sein für euch. Das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt tatsächlich an unserer Mannschaft. Wir werden den Heimsieg gegen Frankfurt besprechen und selbstverständlich das nächste Auswärtsspiel beleuchten.
Jawohl. Herzlich willkommen zurück am, heute Karnevalsfreitag. Folge 83. Wieder Max, so schön hoffentlich heute angekündigt.
Diesmal, ja.
Hast du, ja. Ich dachte mir gerade schon, boah, du kannst eigentlich nicht schon wieder denselben Fail bringen wie letzte Woche, wo du mich dann noch so schön rausgerettet hast.
Wobei, es war ja kein Fail, weil dadurch wurden die Leute erst erinnert, welche Folge es ist. Dadurch, dass ich es vergessen habe, war es ja gut, dass du es gesagt hast.
Ah, auch wieder.
Nur, du hast gesagt, wie ich so schön gesagt habe. Das war nicht ganz richtig.
Ja,
aber
macht
mich freut das, weil das ist eine Routine, die, finde ich schön.
Macht der Gewohnheit.
Wie ja, genau, macht schön, der Gewohnheit.
Schön auf jeden Fall zusammengefasst. Heute mal ungewöhnlicherweise an einem Freitag, weil der Donnerstag, der heilige Donnerstag, Weiberfastnacht, ist uns einfach dazwischen gekommen, ne? Wie sagt man immer, ich habe es früher in der Schule gelernt, wenn es war allerdings nicht immer nur bei Karneval, sondern auch komischerweise irgendwie bei Schützenumzügen und sonst was. Wie nennt man das schön? Brauchtumspflege, sowas.
Brauchtumspflege,
deswegen.
Die Woche hat einfach nicht gepasst, tut uns leid, aber da habt ihr über die Karnevalstage auf jeden Fall noch ein bisschen was zu hören, dann passt
ja,
das
ja, ich sag mal so, wer kein Verständnis in dieser Woche aufbringt, der hat auch nicht genug Kölnisch Wasser getrunken. Sagen wir es einfach mal so.
Hört hier. Vom Oberkarnevalisten hier.
Vom Kronkorkenabbeißer, ja. Wie du schon gesagt hast. So. Ja, Karneval. Happy Karneval. Erstmal auf jeden Fall von unserer Seite aus. Ich muss auch sagen, ich werde bei der Eintracht Frankfurt Review auch das ganze Thema heute nochmal ausschlachten, weil ich weiß, wenn wir das Glück haben, dass sich irgendwelche Eintracht Frankfurt-Fans die Sachen angucken, damit fuckt man sie auf jeden Fall am meisten ab.
Boah, die Woche war schon so wunderschön. Ich habe in meiner eigenen Mannschaft 2 Frankfurt-Fans. Letzte Woche Freitag, mein Kapitän, der ist total nett und der ist auch nicht provokant, aber der hat mich damit so krass provoziert und ich habe einfach die Fresse gehalten zum Glück und habe ihm dann unmittelbar an der 90. Minute direkt eine WhatsApp geschrieben. Kam auch bis heute keine Antwort drauf, verstehe ich auch. Der hat wahrscheinlich gesagt, dieser Wichser von Max. Ist auch zu Recht, aber wie gesagt, er sagte, ja, haben wir nur über das Frankfurt-Köln-Spiel geredet und er meinte dann der Niki, ja, locker, haben wir die 3-0 weg, kein Problem und kriegt ihr die nächste Packung, alles klar.
Vielen lieben Dank
dafür.
So Momente kostet man ja am liebsten aus. Ja und guck mal, ich greife auch direkt dem Ganzen hervor, wenn man sich so ein bisschen mit der Eintracht aus Frankfurt auseinandersetzen, auch ein bisschen mit deren Fanszene, dann weiß man auch haargenau. Inzwischen haben wir beide auch, glaube ich, schon mehrfach bei den Duellen jetzt mittlerweile herausgestellt. Das Duell gegen Frankfurt ist ja an für sich auch für uns Fans so ein Ding, wo ich halt immer sage, das ist jetzt kein Derby-Hass aller wie Gladbach oder sonst irgendwas, aber Frankfurt, das Spiel gegen Frankfurt bringt ja neben der sportlichen Brisanz, weil die Teams ja oftmals in einer ziemlich ähnlichen Sphäre unterwegs sind. Generell schon viel mit, regional gesehen ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Aber ich würde sagen, Frankfurt und Köln-Fans, also man gewinnt schon sehr, sehr gerne gegeneinander.
Ja.
Weil ich finde da nicht den passenden Ausdruck, weil Respekt ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder zu viel oder so. Aber man hat irgendwas hat man füreinander übrig, was man aber niemals offen und ehrlich so sagen würde, weißt du? So, das wird beziehungsweise beide Seiten würden sich das wahrscheinlich niemals so offenbaren gegenseitig, dass man eigentlich gerne gegeneinander spielt, so weil jetzt noch so eins dieser Bundesliga-Spieler halt einfach ist, weiß ich nicht. Da wachst du morgens auf, Junge, da kribbelt's einfach nur in den Zähnen, weißt du? Das ist einfach nicht so ein Ding wie gegen, was weiß ich, wie ein XYZ, wo du morgens halt teilweise aufwachst und dir denkst von wegen, ja, die machen wir jetzt weg und dann war es ein geiler Spieltag, sondern, weiß nicht, und der Eintracht ist immer noch so ein, das hat einfach Flair.
Ja, solange die Zähne nur morgens kribbeln und nicht nach dem Spiel noch, dann könnte nämlich ein bisschen nach hinten losgegangen sein.
Das stimmt. Ja, nee, und warum ich darauf komme ist, wenn man sich mit ihnen auseinandergesetzt hat über all die Jahre, dann weiß man einfach, Karneval und kölsche Folklore fuckt ja einfach nur ab. Und umso glücklicher war ich, wie dieser ganze Tag gelaufen ist, weil von Tor zu Tor habe ich mir einfach nur gedacht, boah, Junge, das Trömmelche, das muss euch so dermaßen gerade durch die Ohren wandern, ey, weißt du? Ja. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass wenn man nicht aus Köln kommt und nicht dieses ganze Thema halt auch irgendwie mitlebt, ne? Ob jetzt enthusiastisch oder einfach, weil man in der Stadt lebt, ich glaube, dann kann Karneval schon gestört abfangen, wenn du es einfach nicht kennst.
Ja, glaube ich auch. Ja, man kann es auch nicht, es ist halt einfach, man kann es auch nicht nachvollziehen, was bei den Leuten abgeht, ne? Jeder verkleidet sich, Hauptsache besteuert und Hauptsache viel Alkohol. Das ist ja, oder ist bei den meisten ja so. Ja, verstehe ich.
Kommst du als Gegner noch in Müngersdorf rein, dann hörst du erstmal bestimmt fünfmal das Lied. Und an dem Tag dreimal bei Toren und nach dem Spiel bestimmt auch noch ein, zwei Mal. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass der harte Frankfurter, der Hesse, nach Köln kommt und dann erstmal ein bisschen strahlende Gesichter zu sehen bekommt.
Das ist auch wirklich mittlerweile so nochmal ein Grund, oder den würde ich gerne nennen, nochmal den Grund, warum ich so übertrieben stolz bin auf die Mannschaft. Denn früher war es ja so, dass bei uns Serien geendet sind, aber Negativserien. So, und jetzt enden bei uns auch Serien, aber positive Serien. Sprich, Frankfurt war, glaube ich, jetzt 7 Spiele in Folge haben die gewonnen oder 6 Spiele in Folge hatten die gewonnen. Wir gleichzeitig 266 Minuten ohne eigenes Tor. Das heißt, mehr als 3 Spiele haben wir kein Tor geschossen. Und deswegen, das ist so geil. Also erstmal die Serie in Frankfurt, also die Frankfurter Serie ist gerissen und unsere Negativserie mit keinem geschossenen Tor. Das Schöne ist, früher hätten wir uns da voll den Kopf drum gemacht, wenn wir da auf dem 17. Platz sind. Heute ist das halt einfach so ein, ich habe das ehrlich gesagt beiläufig gesehen, nur. Das war mir gar nicht bewusst, dass wir so lange kein Tor gemacht haben, aber ist ja logisch.
Ja, ist mir in der Tat auch erst diese Woche so richtig aufgefallen, aber im absolut positiven Kontext, weil ich so ein bisschen den Spielplan mir durchgeguckt habe und mir dann gedacht habe von wegen, okay, wie du schon sagtest, hier und da kein Tor geschossen, aber dann mir auch mal die Gegner angeguckt, okay, das Ding, die Nullnummer auf Schalke, ja, drauf geschissen.
Wie schon gesagt, das ist...
Nur passiert einfach, im statistischen Bereich würde man das, glaube ich, eine normale Abweichung nennen von der Leistung in dem Moment und keine Ahnung, wenn du aber dann anguckst, gegen wen wir halt keine Tore gemacht haben und wie wir ansonsten die Serie bisher gestaltet haben, ganz ehrlich, wir haben 2 Spiele gehabt, in denen wir alleine jetzt schon 10 Tore gemacht haben mit Bremen und mit dem Frankfurt-Spiel, dann spiele ich von mir aus auch gegen gute Gegner halt auch mal 0-0.
Naja, in der Position, wo wir uns befinden, ist es halt gar kein Problem.
Ja.
Das muss man ja so sagen.
Ich hatte gerade Thomas Tisch schon übrigens im Kopf.
Ich auch.
Als du es gerade gesagt hast.
Genau. Und das halbfertige neue Müngersdorfer Stadion.
Richtig. Gegen Hertha
war das, glaube ich. Und eine Leuchtspur. Aus der Nordkurve, wo halt noch das alte Müngersdorfer Stadion war, ging dann so Richtung Tatanbahn, als wir den Rekord dann durchbrochen haben. Die meisten oder die längste Phase ohne geschossen. Ich werde das nie vergessen. Ich saß relativ mittig mit meinem Vater. Aus der Nordkurve kam eine kleine Leute. Ich war ja relativ klein noch. Boah. Doch, relativ klein war ich noch. Ja, war schön. Die Leuchtspur werde ich nicht vergessen.
Schön.
Im Hintergrund noch mit Küppers Kölsch Anzeigetafel.
Ich werde nie vergessen, wie Thomas Zisch schon sich gesagt hat, von wegen, ich zeig der Kurve jetzt erstmal so diesen Schweigefinger. Er hat sich ja den Zeigefinger so vor den Mund gehalten, meine ich, als er das Tor gemacht hat. Wo ich mir dann wieder sage, guck mal, das ist doch jetzt geil. Erinnerst du dich noch an die Diskussion von uns mit Davy Selke und dem Elfmeter-Tor, dass er bei, oder nach dem Tor, wie er gejubelt hat bei Hertha?
Ja, gut, aber
was ist,
kann ich Äpfel mit Birnen vergleichen? Ein Spieler, der schon 500 Spiele für den FC gemacht hat und ein Spieler, der gerade das zweite Mal auf der Bank sitzt.
Ein Spieler, ey, jetzt mal ohne Scheiß, ist es für dich relevant, ob ein Spieler nach, was weiß ich, wie viel Minuten ohne Tor auf einmal, weil sie das erste Tor nach wie viel x Minuten geschossen haben, damals mit Leuchtspurrekord, wie du ja gesagt hast.
Der war ja vorher noch und dann danach haben wir jetzt das Tor gemacht. Dann.
Ja, gut, klar, aber dann siehst du ja schon, wie ad absurdum das Ganze geführt wird. Wärst du nicht damals ausgerastet, obwohl von mir aus hat Thomas Tisch schon in dem Moment schon 1000 Spiele für den FC gemacht. Ich glaube, ich hätte dem Vogel gezeigt in dem Moment, wenn er Finger schweigend auf die Kurve zuläuft.
So unterschiedlich sind
nach wir. Nach 900 Toren.
Ja, so unterschiedlich sind wir. Das kann ich 10-mal mehr emotional nachvollziehen. Als
das ein Typen, der beim 3-1 einfach jubelt bei einem Tor.
Du musst doch mal überlegen, die Mannschaft steht so geisteskrank unter Druck. Der FC ist auf dem vorletzten oder letzten Tabellenplatz. In den Nachrichten, im Express, jeden Tag, diese Aushängeschilder, da sind die stehen nur unter Druck. Das wirklich, das hier ist für mich auch fehl am Platze, ist aber einfach nur ein kranker Ausdruck von, was bei dem gerade abgefallen ist. Diese ganzen Emotionen, die da runterfallen. Ich kann das absolut mehr nachvollziehen. Das ist echt, das ist nachvollziehbar. Ich finde es auch fehl am Platze. Ich würde auch nicht den Fans den Schweigefinger zeigen, weil, denk mal 2 Minuten drüber nach. Aber ich glaube, in dem Moment denkst du auch nicht rational, weil da siehst du, wie emotional diese ganze Geschichte ist. Und der einfach nur gesagt, ey, jetzt haltet die Fresse und lass bitte doch nicht absteigen. Aber ja, ich kann vorausgreifen, wir sind trotzdem abgestiegen.
Die Bundesliga-Classic-Saison braucht ihr euch nicht angucken.
Zumindest nicht, wenn ihr FC-Fans seid.
Übrigens auch so ein Off-Topic, jetzt wo wir es gerade sagen, finde ich frech, ne, dass es sowas nicht mehr gibt. Alter, habe ich das früher abgefeiert. Ja. Bundesliga-Classics, immer mit dieser Sirene dazwischen. Und dann kam der 19. Spieltag, weißt du?
Ja, vor allem das Blöde ist, damals kam bei diesen Classics ja ganz selten nur der FC, weil wir so unfassbar schlecht waren fußballerisch. Und heute wären wir wahrscheinlich auch ein bisschen öfters dabei. Zum Beispiel bei einem 2-2, gegen Bayern haben wir 1-1 gespielt, ne?
Jo.
Ja, genau, klar, Kimmich.
Aber übrigens, da siehst du mal, um mal hier auch back to the roots zu bringen, also bei all den Content-Kram, den es mittlerweile im Fußball gibt, ey, Leute, tut uns doch einfach mal einen fucking Gefallen, haut doch einfach mal wieder Bundesliga Classics einfach in alter Manier irgendwie über die Mattscheibe, ich schwör's dir, gib mir sowas im Zeitraum zwischen dem 20. Dezember und dem 10. Januar, Bruder, und ich guck locker 50 Folgen, locker.
Also habt ihr gehört, das Zeitfenster ist kurz, ihr müsst das, für, also der Dezember kommt, ja, wir haben schon Februar.
Ja, Junge, das ist die beste Weihnachtszeit, deswegen. So, lange Rede, kurzer Sinn, viel Off-Topic heute zum Intro.
Alles gut.
Aber es gab ja auch noch heißen Scheiß zu besprechen von letzter Woche mittlerweile fast. Möchtest du mit der Aufstellung starten? Ich wollte dir das zur Tradition jetzt da lassen. Ja,
untypisch für den FC, nur ein Wechsel. Ljubicic ist rausgegangen und Husin Basic kommt rein. Mittlerweile bereitet mir das ja keine Bauchschmerzen mehr, also schon lange nicht mehr. Viel mehr bleibt dann dazu nicht zu sagen.
Ich find's halt interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ljubicic muss man noch dazu sagen, glaube ich, immer noch leicht angeschlagen, verletzt, ne? Deswegen nicht von Anfang an dabei gewesen, aber einfach nur geil, dass du halt siehst, dass das vor allem bei Martell, muss ich sagen, Martell, komme ich aber auch gleich noch zu.
Jo, der Junge wird von mir heute auch nochmal extra gelobt.
Der Junge macht einfach in Sachen Spielintelligenz, Woche für Woche wird der einfach besser. Und das Ding ist, der dadurch, dass der so eine unscheinbare Position spielt, wo du jetzt, sag ich mal, nicht die entscheidende Flanke oder den entscheidenden Schuss machst, muss man das einfach noch mehr rausstellen, weil in dem Alter so abgeklärt zu sein, heilige Mutter. Geil.
Ja, finde ich auch. Da kriegt von mir auch nochmal ein extra Lob. Fangen wir aber mal an. 10. Minute. Unser viel besprochener Kolo Muani. Ich will es nicht vorweggreifen, aber gleich komme ich nochmal zu einem, also das, was ich letzte Woche gesagt habe, hat sich ja so ein bisschen bestätigt, mit einem lachenden Auge natürlich, dass Kolo Muani Angst haben wird vor Chabot. Aber kommen wir gleich noch zu. 10. Minute hat er direkt mal seine Klasse gezeigt, oder eigentlich auch in der 11. Beide Dinger waren nicht drin. 10. Minute, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie er das verschossen hat. Aber in der 11. Minute hat der Hector, es sieht ihm nicht ähnlich, aber den Ball vertändelt. Und dann war ein Querpass auf Muani, der ein bisschen zu ungenau war, ein bisschen in den Rücken von Muani. Und deswegen kam er gar nicht mehr richtig dran und der Ball war dann weg. Da hatten wir ein bisschen Glück tatsächlich, weil so gut wie der drauf ist, wenn der Querpass ein bisschen genauer kommt, dann, boah, der Typ ist, der könnte den reinballern dann.
Weißt du, was das für eine Situation war? Das war die Situation, die wir gegen die Messestadt mit Timo Werner hatten, auch circa 10. Minute, als Timo Werner komplett alleine blank vor Schwäbe steht und weißt du, als er den Ball so rechts daneben geschossen hat, wir uns beide gefragt haben, Alter, wie hast du den überhaupt nur daneben geschossen, so zentral wie du
der Schwäbe vorbeigeguckt hat.
Wie in der Schwäbe mit seinen eisernen Augen vorbeigeguckt hat, so. Schwäbe für Deutschland. So, aber, um darauf zurückzukommen, ey, ganz ehrlich, wenn der Muani in dem Moment von Lindström den Ball gerade ausgespielt bekommt, ne?
Ist der Ball drin.
Dann hängt das Ding so im Knick, da brauchen wir gar nicht mehr große Hoffnung zu haben, dass der das Ding nicht reinmacht. Weil, also wie gesagt, das war für mich so ein bisschen diese Messestadt-Leipzig-Situation am Anfang, klingelt's da, ne? Läuft das Spiel so dermaßen anders ab. Deswegen war ich da sehr, sehr froh, dass das Teil halt nicht reingegangen ist, weil.
Ja, die ersten 20, 30 Minuten, da war Frankfurt schon klar besser. 16. Minute auch eine Ecke von Frankfurt, wo der Martell dann den Ball an die Schulter bekommt, sich so ein bisschen nach vorne beugt und dann 5 Spieler von Frankfurt reklamieren auf Elfmeter und nach Videobeweis, er hat sich das auch nochmal angeguckt, war es dann kein Elfmeter. Deine Meinung dazu? Elfmeter, ja, nein, vielleicht?
Absolut gar kein Elfmeter. Ja. Zweite Frage ist, wenn ich der Schiri auf dem Feld wäre, ne, würde ich auch mittlerweile langsam meine Typen im Kölner Keller fragen, hör mal zu, du Vollidiot. Kannst du mir nicht einfach sagen, dass ganz klar kein Handspiel war? Weil dieses Theater, den Typ noch da rauszuschicken, um sich die Wiederholung 10-mal anzugucken, in der du ganz klar siehst, dass er es mit der Schulterkugel einfach den Ball halt berührt, ne? Also, dass du überhaupt als Videoref, wenn es diese Scheiße schon geben muss, den Typen auf dem Feld überhaupt noch in diese Situation bringst, ihn da hingehen zu lassen, weil du selber mittlerweile scheinbar so verunsichert bist und die Entscheidung anhand von 50 Millionen Videobildern nicht mehr treffen willst. Ey, bei der Liebe, dann hört auf wieder Scheiße. Auch da schon wieder. Und wie gesagt, war auf jeden Fall kein Handspiel, war krass riskant, musst du schon trotzdem sagen. Aber auch krass notwendig, weil hinter ihm wäre Muani gewesen und da kam noch irgendeiner angerannt. Also die standen da zu zweit, hätten die da gestanden. Im Stadion war ich relativ sicher, dass es ein Elfer ist, muss ich gestehen. Weil es war so 15 Meter vor meiner Nase passiert, würde ich behaupten. Und die erste Situation, siehst du ja auch in der Wiederholung, diese Bewegung, die da so hinmacht, die sieht schon sehr...
Er geht ja aktiv mit dem Oberkörper nach unten, um an den Ball zu kommen.
Genau.
Also, ich bin aber auch bei dir, das war kein Elfmeter, also bei aller Liebe.
Genau, also wie gesagt, deswegen war kein Elfer, war ein Big Play in meinen Augen, riskant, kommt vieles zusammen, aber größter Witz ist und bleibt einfach das vermeintliche Hilfsmittel.
Das Geile ist, und da greife ich jetzt mal ein bisschen vorweg, Pressekonferenz. Der Glasner, natürlich ein bisschen angefressen kurz nach dem Spiel, wenn man 3-0 verliert und eigentlich die ersten 20 Minuten auch besser war, verstehe ich.
Ja.
Hat für mich aber die lächerlichste Aussage getroffen. Wirklich, ich habe wirklich lange nicht mehr was Lächerlicheres gehört. Also jetzt nicht, dass er sich irgendwie nicht blamiert hätte oder so. Nein, ich meine nur, der hat eine Aussage, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist totaler Quatsch in meinen Augen. Er hat dann gesagt, wenn 5 Spieler, also Frankfurt-Spieler, sich gleichzeitig im Strafraum aufregen und umdrehen zum Schiri und einen Elfmeter fordern, dann müsste da ja was dran sein. Das war wirklich seine Aussage. Danke, dass du so reagierst. Weil genau, und ich so, ey, Herr Glasner, sind wir zurück im Kindergarten? Sind wir 12? Oder gut, das wäre ja schon 5., 6. Klasse, aber was ist das denn für eine Argumentation?
Vor allem, wenn es mittlerweile, wie gesagt, 50 Kamerabilder gibt, Alter.
Scheiß mal auf diesen Fakt. Es war keine Fehler, okay, aber alleine die Aussage zu tätigen, stell dir vor, es gibt kein Videobeweis, aber die Aussage zu tätigen,
sagen gleichzeitig dasselbe, was ihn am besten tun würde.
Ja, eben.
Dann muss das doch so sein.
Hammer. Das fand ich so komisch.
Hammer, ey. Ja.
Auf jeden Fall wurde dann Baumgart direkt danach befragt, ob es ein Elfmeter ist. Er hat die Szene nicht mehr genau im Kopf und deswegen kann er es nicht beurteilen. Er würde sich das gerne bevor er nochmal angucken. Da hat der Glaser nur gesagt, ja, dann würdest du mir recht geben, Steffen, wenn du das nochmal siehst. Und der Steffen nur geantwortet, die 3 Punkte behalte ich trotzdem.
Ja, ganz ehrlich, Beste ist auch einfach so.
Ich liebe ihn, Alter.
Ja, ey, so ganz ehrlich, dabei das ist auch, glaube ich, so dieses Ding im Leben. Guck mal, du weißt doch selber, du und ich, wir sind ja auch zwei Menschen, die andere Menschen ja auch gerne mal nett zwicken können, ne, ein bisschen so provozieren können. Können wir beide, glaube ich, sehr, sehr gut. Unser Freundeskreis wird es bestätigen können, dass wir es auf eine humorvolle Art und Weise sehr, sehr gut hinkriegen. Und du weißt ja auch immer, wenn du schon so siehst, so das geht, wann macht das meist am meisten Spaß? Jemanden so ein bisschen zu pieken, wenn er siehst, dass er mitmacht. Ja, und wenn er Glasner schon so mitmacht, ey, Alter, dann sitzt du nachher doch nur einfach nur da und denkst dir, ey, Brudi, du kannst von mir aus haben da 7 Leute haben das so gesehen. Ich dachte, also keine Ahnung, weißt du, das ist so ein Bullshit. Da regst du, keine Ahnung, dann musst du im Endeffekt die kalte Schulter zeigen, ein bisschen nett lachen. Darüber regen sich die Leute meistens am Ende mehr auf, als wenn du noch tatsächlich wirklich darauf reagierst, auf den Bullshit, den er von sich gegeben hat. Deswegen.
Ja, vor allem grinst es dann auch einfach weg, ne? Also, es ist schon gut. Ich habe jetzt geschrieben, circa 20. Minute.
Ja.
Keine Ahnung warum, wahrscheinlich habe ich es mir nicht mehr, habe es nicht rausgefunden. Flanke von Kainz.
Mhm.
Husin Basic mit der Hacke. Übers Tor war jetzt nichts Besonderes. Ich habe es nur mal aufgeschrieben, weil es die erste richtige Chance vom FC war, sage ich jetzt mal. Ja. Der Fun Fact, den habe ich ja schon genannt, seit 266 Minuten ohne Tor.
Was man jetzt herausfinden müsste, das habe ich leider in der Kürze der Zeit nicht mehr, 6 Tage nach dem Spiel, nicht mehr rausgefunden. Es gab 2, wenn nicht sogar 3 Flanken in dem Spiel, bei denen ich halt irgendwie das Gefühl hatte, das war eintrainiert und so gewollt, unter anderem auch bei der Flanke. Die kamen sehr flach auf den kurzen Pfosten. Da gibt es nämlich noch so eine zweite Chance kurz vor der Halbzeit auch von Hector. Da geht der Ball genauso auf den kurzen Pfosten Und ähnlich wie bei Hristian Bastic geht der Ball dann, glaube ich, drüber. Aber
kommen wir gleich noch zu. Ich habe mir das tatsächlich, ich glaube, genau die drei Ecken habe ich mir rausgeschrieben und auch taktisch mal analysiert. Weil es ist eine neue Variante dabei. Wir haben eine ganz neue Variante dabei. Also,
siehste,
aber zweimal gespielt. Bei einem Freistoß und bei einer Ecke.
Ah, geil, siehst du, da müsste man nämlich auch vielleicht mal, wenn man jetzt ganz deep da reingehen würde, hätte man im Vorfeld einfach vielleicht mal Frankfurt oder müsste ich die mal ein paar Frankfurt-Standards von vorher angucken, weil irgendwas scheint der FC da gesehen zu haben, dass es anzugreifen gilt, weil so wie der Ball, ne, so, also ich weiß es nicht, das ist jetzt auch wieder, natürlich sind du und ich sehr, sehr NFL geprägt, ne, wo gewisse Spielzüge einfach so aufgebaut sind, dass sie gewisse Spieler erreichen, damit sie gewisse Sachen in den Situationen erreichen. Es sah bei dem Spiel einfach
aus. Nein, es ist so. Da kommen wir gleich zu. Also es ist genau so. Es sind einstudierte Spielzüge, wo genau drei Spieler genau Laufwege haben und die nicht anders sein dürfen.
Genau, und da ist halt die Frage, ob Frankfurt irgendwie im Vorfeld schon viele Tore irgendwie über einen kurzen Pfosten kassiert hat oder sonst was. Fand ich halt sehr, sehr interessant in dem Moment.
Ich glaube, es ging da weniger um Frankfurt, sondern es ist eher unsere. Wir drücken unseren Stempel auf. Und diese kurzen Ecken spielen wir die ganze Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach nur mal eine neue Variante mit einstudiert, weil du hast es gegen Leipzig gesehen, der Szoboszlai, der hat bei der zweiten oder spätestens dritten Ecke hat er es gecheckt und stand eigentlich immer am kurzen Pfosten, zumindest da, wo verlängert worden ist, und hat den Ball abgefangen.
Oh.
Und das hatte ich ja letzte Folge auch schon gesagt. Und deswegen glaube ich, ist mal eine neue Variante reinkommen. Aber lass uns erstmal noch zur 25. Minute kommen.
Jawohl.
Denn hier ist endlich das eingetroffen, oder hier hat man es gesehen, was ich letzte Woche schon gehofft habe. Die Angst von Kolo Muani vor Chabot. Einfach vor diesen Bullen von Mensch.
Fang du gerade mal an, ich habe so eine geile Geschichte danach.
Brennt mir also 25. Minute, Muani allein aufs Tor zu, ja. Chabot kommt so seitlich rein und setzt sich dann einfach mal auf alle Viere. So. Der ist dann da auf dem Krabbel, also auf seinen Knien und so, rutscht einfach aus, so richtig schlecht eigentlich. Dann kommt Benno Schmitz noch von hinten so leicht an. Und Kolo Muani kriegt den Ball aber nicht mehr unter Kontrolle, obwohl er eigentlich die beste Position aus 16 Metern hat, um abzuziehen. Aber ich sag dir eins, wenn da so ein Koloss vor dir hinfällt, der Muani dachte, was macht er jetzt?
Da wackelt die Erde.
Ja, der hatte richtig Angst. Nein, der hat einfach Angst, das hast du da gesehen. Das war pure Angst vor Chabot, obwohl er sich hingelegt hat.
So, jetzt geil, dass du Chabot so gebracht hast und seinen Fall ja zum Boden.
Ja, weil wir es letzte Woche ja gesagt haben. Dass der,
weißt du, was das war? Das war ein Champions-League-Moment, den gab es schon mal. Vielleicht klingelt es jetzt gerade bei dir?
Nö, ich habe lange nicht mehr Champions League gespielt.
Brudi, dann werfe ich jetzt noch Lionel Messi rein.
Wer ist das?
So, weißt du, wie das aussah? Das sah aus wie in einem Spiel, als Lionel Messi auf dem Boateng damals zugelaufen ist, bei Bayern gegen Barcelona. Und der Muani macht halt einfach so eine Bewegung, dass der Chabot sich halt genauso auf den Hosenboden setzt, wie Boateng, weil jetzt halt einfach nicht genau das auch, wovor wir Angst hatten, weil es in dem Moment einfach mit den Beinen einfach zu schnell geht für ihn. Deswegen musste ich so ein bisschen drüber schmunzeln. Muss man wirklich drauf achten. Das ist halt dadurch, dass es nicht im Mittelpunkt passiert und Hübers den Ball nacherklärt, fällt das gar nicht so im Bild auf. Mhm. Aber in der Aktion, in der Muani in den Strafraum reingeht, Alter, ich hab's mir aus Spaß, habe ich mir beide Situationen wirklich nebeneinander gesetzt.
Geil.
Und hab dann nur gesagt, geil, der 1. FC Köln hat einen Messi-Boateng-Moment gehabt. Gott sei Dank ist er bei Niose gegangen durch die kolossale Angst von Muani, wie du ja auch richtig dargestellt hast, weil auch da, sag ich dir ganz ehrlich, auch das ist 10 Meter vor meiner Nase passiert oder 15 und ich hab schon so sicher gedacht, jetzt ist erstmal 0-1 angesagt, aber ja. Benno Schmitz, lange Geräten, vielen Dank dafür.
Ja, auf jeden Fall. Das war ganz wichtig, dass er noch da hinten rankommt, aber ich glaube, auch so hätte Muani den Ball nicht mehr gemacht.
Und jetzt bin ich übrigens gespannt.
Auf die 27. Minute?
Ja, dann bitte fang du an, weil wir beide dasselbe ansprechen möchten. Ich überlasse dir damit gerade den Vortritt, bitte.
Ja, ist doch kein Problem. Hier übrigens eine neue Flanke, nee, eine neue Flanke gar nicht, sondern die Variante kommt später, sorry, ich habe mich vertan. 27 Minute Flanke FC, aber in der Mitte hat der Buta geklärt und hier habe ich mir nur so einen kleinen Pfeilblitz hingemacht. Da hätte ich gerne den Glasner mal zu befragt, wie er die Situation denn beurteilt, denn der Buta kriegt den Ball ziemlich klar an den Arm. Für mich beides kein Elfmeter, aber wenn, kann es eigentlich nur für Butas Ding dann einen Elfmeter geben, weil das ist auf jeden Fall Handspiel. Für mich, ganz ehrlich, lass mal bitte die Kirche im Dorf oder man pfeift jegliches Handspiel einfach ab. Dann haben wir auch, das sage ich auch 100 Mal und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, dann haben wir halt jedes Bundesligaspiel 2 Elfmeter mehr, aber das juckt dann auch nicht, weil wenn es immer so ist, dann ist es ja auch scheißegal. Aber deswegen für mich ja, muss man keinen Elfmeter für geben. Das ist meine Meinung. Auch wenn es jetzt vielleicht für den FC besser gewesen wäre.
Ich bin gerade zu glücklich.
Ja.
Du hast es nicht angesprochen.
Okay.
Geil. Ich kann mich an die Situation, die du angesprochen hast, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich erinnern. Jetzt gerade eben nur einmal im Ticker gelesen, dass das da gab. Ich muss dir da gerade glatt vertrauen. Worauf ich hinaus wollte, ist in der 28. Minute.
Ah ja, gut, da wollte ich auch danach drauf zu sprechen.
Ah, okay.
Ja, nö, das ist gut, hau rein.
Weil das ist halt das, was ich im Intro eben auch meinte mit Martell.
Ja, sehr guter Punkt.
Das ist für mich, sag ich dir ganz ehrlich, das ist für mich, ich will jetzt, das ist zu krass, Gamebreaker ist zu krass. Aber das ist etwas, was mich unfassbar stolz macht, vor allem, weil es, also fangen wir erstmal von vorne an. Martell holt sich eine gelbe Karte ab. Martell holt sich in der Mitte eine gelbe Karte ab, weil wir den Ball verlieren. Im Umschaltspiel direkt mehr, du hast es direkt auf der Tribüne gesehen. Wir haben das Umschaltspiel so dermaßen verschissen, dass wir in so geistesgestörte Probleme halt in den nächsten 10 Sekunden gekommen wären. Und Martell zieht einfach dieses Foul, kriegt seine gelbe Karte, taktisches Foul, beschwert sich nicht eine Sekunde darüber, weil er sofort gecheckt hat, ey, das war ein goldener Spielzug, den ich hier gerade gemacht habe, weil das wäre sonst voll in die Hose gegangen. Da muss ich einfach sagen, wir hatten das in einer Folge, Baumgart hat sich beschwert über die zu liebe Art und Weise bei uns. Was hast du gesehen in so einer, was siehst du einfach in so einer Situation? Ey, da denkt einer in dem Moment nicht drüber nach, von wegen, könnte ich jetzt vielleicht irgendwie gelb kriegen und lauf dann 60 Minuten rum. Nein. Derjenige checkt einfach, das ist jetzt meine Aufgabe, ich muss es jetzt einfach tun.
Das ist das Thema Spielintelligenz, was wir ansprechen.
Eben.
Weil das ist die schlauste gelbe Karte der ganzen Saison. Ich weiß nicht, wann das war, aber wann haben wir uns darüber unterhalten? Es war sogar Hector, meine ich, der in der Mittellinie einen Spieler nicht wegwichst und der macht dann die Flanke zum Gegentor, wo wir das Spiel verlieren. Ich weiß nicht genau, ob es dann Kiel war damals, aber ich meine, es wäre sogar noch um den Dreh gewesen. Aber ist ja auch egal. Da haben wir uns früher schon so krass drüber aufgeregt und endlich kriegen wir schlaue gelbe Karten.
Überleg dir Wolf. Endlich. Das war bei Wolf gegen Mainz, aber so bei dir mit deiner, mit das mit dem, mit
das
dem,
war das,
das
ne?
war, das ja, war, ja, das stimmt, war zum das Beispiel war das Spiel. Aber das hatten wir auch schon dieses Jahr. Das hatten wir dieses Jahr zum Ende der Hinrunde ja vor allem, als du gesehen hast, die Mannschaft war nicht frisch, die Mannschaft war ab einem gewissen Moment, hat sie gemerkt, dass sie nicht frisch war und hat auch dann einfach weich gespielt, muss man einfach sagen. Ja. Hat nicht mehr hart irgendwie gegen den Mann gespielt, hat nicht mehr klug gespielt und sonst. Und da, ich bin im Stadion, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin im Stadion, hab richtig laut gejubelt vor Freude, dass er es gemacht hat, weil ich mir einfach nur gedacht habe, Alter, das sehen wahrscheinlich 80% der Leute im Stadion noch nicht mehr. Ne? Ohne irgendwie da jetzt überheblich klingen zu wollen oder irgendwie anmaßend zu sein oder so. Aber viele Leute sehen diesen Spielzug einfach nicht. Ja. Und der Rattenschwanz, der dahinter gewesen wäre. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe da nur einen verflucht jungen Typen, der sehr klein, also ohne groß aufzufallen, eine Rolle annimmt, die so krass wichtig ist, vor allem wenn Skiri nächstes Jahr weg ist, ist der Typ, Alter, ist der eine Bank für uns.
Ja.
Weißt du, und deswegen ist es wahrscheinlich auch bezeichnend, dass wir ihn über ein taktisches Foul und eine gelbe Karte so krass herausstellen müssen. Ja. Weil du halt einfach in der Mitte, gerade auf der 6, 8, irgendwie so, da wo der angesiedelt ist, musst du ein verflucht intelligenter Spieler sein.
Ja. Das ist ja das, was wir eingangs gesagt haben. Ich habe es auch gesagt. Also ich hab den heute auch besonders lobenswert hier aufgeschrieben. Das ist einfach eine geile gelbe Karte. Hört sich komisch an, ist aber Fakt.
Hast du das die gelbe Karte des Jahres genannt?
Nee, schlaue gelbe Karte für Martell. Ich habe das jetzt gerade nur verbal einfach als die schlauste gelbe der Saison.
Geil, ich habe
hier. Also das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das habe ich mir jetzt gerade so.
Ich habe es aber de facto nicht so aufgeschrieben, ja, deswegen ja, war ich gerade so verwirrt. Geil. So, jetzt muss ich mich gerade wieder vor lautem Loben hier kurz
Kein
fangen.
Problem. 33. Minute war so quasi erstmal die letzte Chance für Frankfurt. Der Lindström bleibt mit seinem Schüsschen hängen. Und danach kam eigentlich erstmal nichts mehr von Frankfurt. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch in der 48. Minute, also in der Nachspielzeit noch eine Chance. Da glaube ich, und deswegen glaube ich auch, dass in der zweiten Halbzeit eine neue Variante dazugekommen ist. Denn es war wieder ein Freistoß, die auf den kurzen Pfosten geschlagen wird, ganz klassisch. Hector kommt auch an den Ball, wird aber tatsächlich vom Verteidiger so gut weit rausgedrückt, dass der Winkel so spitz geworden ist, dass der Hector den zwar immer noch relativ gut aufs Tor kriegt, aber ja, richtig gefährlich kann der gar nicht werten aus dem Winkel. Und nochmal, das ist jetzt eine Mutmaßung. Vielleicht ist das auch sich schöner geredet als man gehofft. Hä, nee, der Satz macht keinen Sinn. Vielleicht will ich es mir auch gerade nur schön reden, aber ich glaube, deswegen komme ich jetzt direkt in die zweite Halbzeit. 49. Minute, da haben wir die neue Variante. Die haben wir so, glaube ich, noch nicht gespielt. Tatsächlich. Ich habe kurze Ecken verflucht und gehasst. Boah, ich hasse kurze Ecken. Aber der FC spielt jetzt seit dem Frankfurt-Spiel kurze Ecken. Das hast du schon nie gesehen. Das ist, wer war es? Lass mich kurz, Meiner und Kainz. Meiner und Kainz waren's. Die spielen den Ball aus, die stehen nebeneinander. Der steht dann halt dann ganz locker da, hat den Ball erstmal. Der Meiner hinterläuft ihn, kriegt den Ball nochmal. Und Hübers läuft in der Zeit halt rein und dann wird der Ball so mit so einem Schnitt aufs Tor. War das gerade verständlich? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich gerade voll kompliziert.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob du einen bei einem geswitcht hast. Die Flanke kam von Kainz.
Ja, das kann sein.
Meiner kam zum Abklatschen und klatscht den Ball quasi auf Kainz ab, damit der den so aus dem
Lauf. So nämlich, kurze Ecke, Kainz führt die kurz aus auf Meiner, hinterläuft ihn, kriegt dann den Ball nochmal rein und erst dann kommt die scharfe Flanke auf den kurzen Pfosten oder auf die Mitte des in die Mitte des Tores. Und Hübers läuft rein und macht ein Tor. Dem gönne ich es auch krank irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber dem habe ich es auch krass gegönnt, das Tor.
Bei Hübers muss ja, ich weiß, warum du ihm das gönnst. Weil wir beide vor ein paar Monaten noch so ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil er auf einmal auch angefangen hat, Fehler zu machen. Bei welchem Spiel war das nochmal, wo er an der Seitenlinie so einen krassen Patzer gemacht hat, ich weiß gerade gar nicht. Das war aber auch eins dieser letzten Spiele vor der Winterpause.
Ja, okay.
Dann macht er irgendwo an der Seitenlinie so einen krassen Patzer, wo du halt auch schon gedacht hast, von wegen, boah, bitte fang du jetzt nicht wieder an, Wild Wild Tübers zu werden, sondern bleib bitte auf dem Level, irgendwo, wo dich hocharbeitet hast. Ja, freut mich auf jeden Fall für ihn. Wie gesagt, ich glaube, tut ihm mal gut. Was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass unsere Schnittschussflanke mal wieder zu einem Tor geführt hat. Die haben wir auch ja letztes Jahr schon ein paar Mal erwähnt.
Yes.
Auch natürlich, wer hat sie immer ausgeführt? Florian Kainz. Und deswegen hat Florian Kainz in bester Manier sich auch gedacht, diesmal wieder, Junge, ich flank das Ding mit so viel Spin jetzt da rein. Deswegen auch wahrscheinlich das mit diesem Klatschen lassen. Ne? Das wird ja auch da wieder gewollt sein, den Ball. Welchen Sinn und Zweck hat Klatschen lassen? Klatschen lassen hat im Endeffekt den einen räumlichen Zweck, dass du einen extra Verteidiger rausziehst, weil der halt natürlich helfen geht, um den klatschenden Spieler quasi zu verteidigen, heißt ein Spieler weniger im Strafraum. Was bringt dir den zweiten Faktor rein beim Klatschen lassen? Du gibst dem Flankenden ja durch diese Vorlage nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, mehr Kraft, mehr Spin in den Schuss reinzulegen. Genau. Ne?
Gibst du eine ganz neue Position.
Genau.
Du schießt nicht von der Torauslinie, sondern du schießt vom Halbfeld.
Oder das wäre im Endeffekt noch das Dritte, hast du vollkommen recht mit, was man mit reinbringen muss. Nicht, dass du ihm im Endeffekt durch diese Vorlage einen besseren technischen Schuss flankemäßig halt zulässt, weil er halt mit mehr Geschwindigkeit dagegen treten kann und dann, wie du es perfekt schon gesagt hast, das Räumliche. Deswegen, Alter, geil. Geil, dass sie es machen, geil, dass sie es, dass das so gut klappt. Und die Flanke muss ich einfach sagen, ich als Stürmer, gut, ich war jetzt 1,75 oder bin 1,75 und jetzt keine 1,90 oder sonst was. Na, wenn ich damals der 1,90 Conny vorne im Sturm gewesen wäre oder sonst was, ich hätte nachher 5 Bier demjenigen gegeben, der mir so eine Flanke gegeben hat. Ja, weil da musst du nichts mehr machen.
Nur noch einen Kopf hinhalten.
Muss einfach nur hoch, musst eine Kerze nach oben machen, ein bisschen die Stirn nach vorne drücken und den Rest, ne, macht der Ball von alleine sogar. Also muss man einfach sagen, deswegen Freistoß, Schnittflanken. I love it.
Yes. Kann ich nur so unterstreichen.
Ach übrigens, der FC macht 2/3 seiner Tore übrigens über außen halt, ne? Hat ich jetzt mal auch statistisch mal in Anführungsstrich rausgefunden.
Ah, siehst du mal. Ja. Wundert mich jetzt nicht, aber ja, finde ich geil. Eine geile Statistik. 55. Minute, in meinen Augen, der FC nur noch am Drücken. Am Drücker nicht, aber wir haben das Spiel dann schon im Griff. Zu der Zeit, wir reden jetzt nicht bis Ende des Spiels, aber wir reden jetzt zu der Zeit. Das war ein FC-Konter. Meiner legt am Ende auf Tigges quer, aber der hat sich schon wieder zu viel Zeit gelassen. Ich glaube, der wird abgegrätscht sogar, ne? Ich meine, also auf jeden Fall kommt der gar nicht mehr richtig zum Abschluss. Oder er schießt den grätschenden Spieler an. Auf jeden Fall, der Ball kommt gar nicht mehr aufs Tor.
Ich nicke zustimmend.
Ja doch, ja, 60. Minute, aber es war, wie gesagt, Doppelchance-Tickets, es war aber auch nichts Dramatisches. Viel interessanter ist dann wieder die 71. Minute. 2 Ecken für Eintracht Frankfurt. Die erste Ecke führt direkt zu der zweiten Ecke und die zweite Ecke führt direkt zum 2:0 für den 1. FC Köln, das ist das Geile. Du siehst schon, als der Ball rausgekopft wird und auf Meiner, glaube ich, der macht dann diesen kranken Sprint wieder mal,
ja.
Du siehst dann wieder, als der Ball da schon rausgekopft wird, ich glaube, dass die Formation dann von Frankfurt oder die Aufstellung falsch war, weil irgendein Stürmer vorne bei Frankfurt, der reißt die Arme hoch und packt sich so an den Kopf und hat direkt, der hat die Lage erkannt, der sagt, oha, wir laufen hier gerade in einen Konter mit 3 Kölnern gegen 2 Frankfurter. Das ist nicht gut. Und Ja, hier sehen wir wieder, leider Gottes, ich hätte es den mal Adamian ja gegönnt, aber was der da macht, das kann der nur selber wissen. Also es ist schon in meinen Augen einfach nur kläglich, wie der die Chance vergibt.
Ich danke dir, dass du das
ja, so, ist
nett,
einfach so,
so nett für mich übernimmst.
Es ist kläglich, es ist ganz einfach kläglich. Und da siehst du auch, der ist im Moment einfach, keine Ahnung, also das ist schlecht gemacht. Der legt sich den Ball zu weit vor, der hat alles, der kriegt ja so eine geile Vorlage von Meiner. Der wartet ja sogar noch, bis der eine Frankfurter, der in der Mitte mitläuft, wirklich diesen einen Schritt zu ihm macht und dann ist ja offen Holland, dann kann er den Ball ja durchstecken und dann hat Adamian ja eigentlich die beste Chance. Sie haben dann Glück, dass der Ball vom Torhüter so gehalten wird, dass er dann nochmal raus, hoch rausfliegt auf den Skiri. Und da kann man auch in der Wiederholung gucken, gar nicht so leicht, den Ball noch reindrückt mit dem Kopf und dann das 2-0 macht. Also da können wir wirklich froh sein, weil damit war der Sack dann zu in dem Spiel, würde ich behaupten.
Ich danke dir für diese sehr nüchterne und ehrliche Einschätzung der Situation. Ich kann dir einfach nur sagen, es ist das erste Tor seit Ewigkeiten, bei dem ich weiß nicht, ob es vielleicht das erste Tor auch ist beim ersten FC Köln, bei dem ich nicht als erstes gejubelt habe, sondern wirklich einfach kurzzeitig ausgeflippt bin.
Ja, ja.
Wirklich, also die Nebenleute um mich rum werden es bestätigen können. Als, und dann sage ich dir ganz ehrlich, bei Adamian ist die folgende Sache, der muss irgendwas haben, dass er halt permanent eingewechselt wird. Und das sieht man auch in meinen Augen. Kämpferwillen, kämpferisch.
Das, ne? Auf jeden Fall.
Er kämpft wie ein Löwe, das kann man ihm nicht absprechen. Er läuft viel, er setzt das um, was Baumgart ihm auch, glaube ich, halt mitteilt. Ne? Und auch und entwickelt sich da auch. Dieses Ackern, das kann man ihm einfach nicht absprechen. Aber Bruder, hör auf, mir im Stadion Herzinfarkte zu verpassen. Nach dem Ding in Berlin, als ich schon fast in diesen Graben vorne reingeflogen bin, weil ich es nicht gecheckt habe, wie man das Ding übers Tor schießen kann. Aber ey, Alter, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt im Stadion am Samstag, am Sonntag, du merkst jetzt gerade schon wieder, ich werde da emotional sehr, 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 sehr unausgeglichen.
Ja, verstehe ich ja auch.
Weil ich mir einfach die Frage stelle, Bruder, das ist, sag ich ganz ehrlich, bei ihm so ein bisschen so das, was wir letztes Jahr über Marc Uth gesagt haben, aber Marc Uth hat halt im Spiel noch 3-4 andere Aktionen, die irgendwie zu einer Vorlage oder sonst irgendwas geführt haben, ne? Wo halt nicht.
Die Vorlagen von dem Uth waren halt immer
so
genial.
Ne? Und das Ding ist, ich würde mir einfach verdammt mal wünschen, Junge, hau das Ding doch einfach, denk mal bitte nicht nach. Und wenn du mit Picke schießen willst, schieß mit Picke, wenn du dich wohlfühlst, Bruder. Schieß das Ding einfach rein. Wenn du 3 Meter vom Torwart stehst, schieß es rein und denk nicht drüber nach, weil das Ding ist, er macht alles richtig auch in dem Moment, ne? Er macht alles richtig,
ja, ja,
bis zu der Aktion, auch wie er sich mit dem Körper vor den Abwehrspieler stellt und sonst was und, ne, so ein bisschen diesen Elfmeter-Notbremsen-Gedanken auch so ein bisschen mit reinbringt. Alles geil. Alles geil. Nur, es ist am Ende des Tages, ist Fußball ein Ergebnissport.
Ja.
Wenn du die 90 Meter geil machst, aber in den letzten 10 Metern die scheiß Hütte nicht machst, interessiert's einfach keinen Menschen. Das ist halt einfach so.
Deswegen lass uns das 2:0 nochmal mit positiven, ja, Gedanken abschließen.
Ich hab noch zwei Sachen.
Ich hab auch noch eine Sache, gerne, ja, wo du gerade 90 Meter sagst. Oder hast du 90 Minuten gesagt?
Meter, ja.
Das Geile ist, Skiri macht das 2-0. Was soll ich dir sagen, wer die Ecke rausgeköpft hat bei Frau von Frankfurt?
Ja.
Skiri. Skiri köpft hinten am 5-Meter-Raum die Ecke raus. Läuft dann, guckt euch das bitte nochmal an in der Wiederholung, wirklich wie ein geisteskranker D-Zug oder wie der Thales oder wie die ganzen Schnellzüge heißen. Nee, gar nicht. Thales ist ein Witz dagegen. Der läuft so schnell wie dieser japanische
Hochgeschwindigkeitszug.
So, dann läuft der da mit einer Affenlunge oder Pferdelunge, sagt man. Pferdelunge da lang. Und dann ist er einfach da, wo er sein muss. Ne? Bitte guckt euch das nochmal an. Er köpft den Ball raus. Und seine zweite Ballberührung ist der nächste Kopfball und da geht der Ball rein.
So Banane.
Das ist so geil. Und deswegen sag ich 90 Meter über Platz sprinten, ne?
Ja, wir haben auch aus der Community heraus, ich müsste gerade überlegen, ich komme gerade nicht drauf, wer es uns geschrieben hat, aber es wurden parallel zu dem Tor gegen Greuther Fürth genannt von Skiri letztes Jahr.
Ja.
Ja, weil er auch, da ist er auf. Das war genauso. Das war nach einer Ecke, ein Konter, schneller Konter, wir mit Tempo nach vorne und er hat ja irgendwie so einen krassen Sprint über 80, 90 Meter auch gemacht. Bin zwar nachher nicht mit dem Kopf reingemacht, aber es war so, zumindest wenn du die Kameraposition angeguckt hast, wo er so lossprintet, so, ist vom Aufbau ziemlich ähnlich gewesen. Wurde uns auf jeden Fall zugeschickt. Vielen Dank dafür auch. Und bei Affenlunge, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ich darauf komme.
Weißt du, was ich die ganze Zeit gerade im Kopf hatte, als du es gesagt hast? Sorry, muss ich aber jetzt gerade sagen. Ich hatte die ganze Zeit so ein Äffchen mit einer Kippe im Maul im Kopf, Alter, bei Affenlunge. So, zurück von Kippen und Äffchen. Genau, ich wollte noch zwei Sachen loswerden zu dem Tor. Wobei das eine habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass Elis Giri A. Das Tor wie bei Greuther Fürth gemacht hat. B. möchte ich noch einmal sagen, der Typ ist so ein geiler Musterprofi. Musterprofi, ich sag extra Musterprofi, aufgrund der Aussagen, die er im Vorfeld getätigt hat, weil er sich sehr, sehr nahbar und sehr, sehr authentisch gegeben hat. Und sag mal so, wenn die Fakten so stimmen, wie er es zum Beispiel auch gesagt hat, mit dem Lyon-Wechsel, der theoretisch noch im Raum gestanden hat und wo er aber dann gesagt hat, wisst ihr was, wir spielen schon gerade die Rückrunde, ich bleib jetzt hier. Ich find's geil. Und ich glaube auch persönlich, klar, wir sind jetzt nicht im riesenkrassen Geld gebettet. Am Ende des Tages wird uns aber diese Leistung von ihm, glaube ich, mehr geben als die paar Kröten, die wir jetzt noch für ihn bekommen hätten. Auch in Hinsicht auf Leute wieder wie Martell, wie Hüseyin Basic, die einfach ein halbes Jahr noch von einem sehr, sehr geilen Profifußballer profitieren Fall. Können und halt auch einfach sehen können, wie halt ein Weg halt laufen kann. Ne? Deswegen dann
was glaubst du, denn hätte man für den noch bekommen? Weil jetzt ein paar Kröten, ich glaube, wäre schon ein bisschen mehr als ein paar Kröten gewesen.
Guck mal, das Ding ist.
Mit 5 bis 6 Millionen, denke ich, kann man schon rechnen, oder? Für den.
Guck mal, aber genau. Aber das
ist eine
sehr geile Frage. Genau, bei 5. Guck mal, schwimmen wir es jetzt sogar mal hoch bis auf 10. Ich glaube noch nicht mal, dass 10 realistisch gewesen wäre, aber nee, schwimmen wir es mal selbst hoch auf 10.
Sag mal irgendwas Realistisches.
Weil du sagen wir mal, die 6. Ich glaube, die 6 sind ganz. 6 könnten schon, ne? Ist ein WM-Teilnehmer, hat jetzt gerade 5 Tore in den ersten Spielen der Rückrunde geschossen, war generell nicht schlecht, warum nicht? Sagen wir mal 5, 6. Für 5-6 Millionen in heutigen Zeiten, klar, muss eine Sache dir bewusst sein. Wir verlieren den Spieler, hätten wir jetzt direkt verloren. Wir hätten ihn jetzt gerade nicht gehabt. Klar. Ein Spieler, der an 5 Toren auf jeden Fall beteiligt war jetzt gerade in den ersten, ne? In den ersten 5 oder 6 Spielen, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß jetzt gerade nur von seinen geschossenen Toren. Wie viel er sogar vielleicht vorbereitet hat, müsste ich nochmal nachgucken. So, das wäre der erste Punkt. Wäre halt die Frage, wie gesichert wärst du aus diesen ersten 4, 5 Spielen halt rausgegangen? Weil wir haben vor Bremen noch ganz klipp und klar gesagt, ey, wir müssen gerade in den ersten 2, 3 Spielen gucken, dass wir irgendwie uns eine Grundlage schaffen, damit wir irgendwie um den 20. Spieltag rum, 25. Spieltag rum unsere Ruhe einfach haben, beziehungsweise genug Puffer haben. Das ist halt die Frage, hättest du das hinbekommen? Oder gerätst du dann auf einmal in den Abstiegsstrudel rein, in den Abstiegskampf? Und da ist halt auch wieder die Frage, ganz ehrlich, scheiß mal auf die 6 Millionen, die wir jetzt verlieren. Denn ein Abstieg, wenn das passieren würde, weil du auf einmal eine führende Säule aus dem Team weggibst, aus dem Zentrum, ey, der Schaden ist 100-mal größer finanziell. Ja, ne? Und halt auch
das ist auch, glaube ich, das richtige Moment. Ich dachte erst, du wolltest darauf hinaus, dass man ja mit der Leistung von ihm nächstes Jahr dann mehr Geld hat, weil wir ja besser dastehen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir 6 Millionen reinholen nächstes Jahr, nur dadurch, dass wir jetzt 17 Punkte mehr geholt haben durch Skiri. Aber das, was du sagst, ist halt, das ist das Argument in meinen Augen. Wenn wir absteigen, weil wir eine wichtige Säule abgegeben haben. Und wie du selber sagst, der ist in den ersten Spielen an 5, 6 Toren beteiligt. Maßgeblich. Nicht nur selber geschossen, er hat auch Vorlagen gemacht. Nee, da müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist genau das Argument, warum es letztendlich auch scheißegal ist. Und noch ein krass geiler Grund, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, feiere ich aber übertrieben ab, ist, dass die jungen Leute von dem noch lernen können.
Ja.
Das ist halt auch extrem geil.
Ey, das ist mega wertvoll.
Das ist wirklich was wert. Ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich was wert. Und deswegen sage ich auch, lass ihn im Sommer für 1 Million und dann ist es halt so. Aber wir haben dann trotzdem auch raus den Nicht-Abstieg geschafft. Vielleicht ja sogar noch mehr. Ich sage ja immer noch, ich spinne ja nicht gerne rum, aber das sage ich jetzt noch einmal. Das heißt gar nichts. Wenn wir Euroleague schaffen, dann bleibt er ja vielleicht. Einen Zwinkersmiley könnt ihr ja gar nicht sehen. Scheiße, nur der Macher konnte sehen.
Ja, ist doch die perfekte Zusammenfassung. Und ja, vielleicht ein dritter kleiner Aspekt ist halt einfach, du zeigst ja auch nach außen hin, was andere Spieler wieder für Möglichkeiten haben, ne, beim FC. So blöd es jetzt anhört. Ja. Es wird in Tunesien auch weitere Elis Skiris nur mit anderen Namen geben, ne, die gut Fußball spielen und sonst was. Die vielleicht den ersten FC Köln vorher nicht kannten. So, ne, wo du halt nachher vielleicht auch wieder als erste FC Köln gute Voraussetzungen hast. Dementsprechend, ey, ganz ehrlich, eine geile Story mit einem Spieler, dass man nicht immer 100.000 Millionen von Ablösesummen kriegt, ist die eine Seite. Und dass man sich nicht immer komplett zerstreiten muss, wenn man auseinandergeht, ist die andere Seite. Ja. Und der 1. FC Köln und Elis Skiri kriegen da in meinen Augen einfach eine coole, erfolgreiche Geschichte hin, ein Kapitel, das halt irgendwann halt auch einfach enden muss, ne? So realistisch, wie alle im Fußballleben mal drinstecken sollten. So, und deswegen, lass uns noch die restlichen Spiele mit ihm erfreuen. Und wenn er dann unterschreibt und bleibt, können wir eine Party schmeißen.
Ja, bin ich bei. Finde ich gut, unterstreiche ich.
Jawohl. Dann letzter Punkt noch zu dem Tor, dieses ewige 2-0. Ich finde, was du bei dem Tor übrigens noch anmerkst, ist, wenn wir einmal in Führung gehen bei so einem Spiel mit 1-0, du merkst, wie asozial gut und also wie agro unser Team auch auf einmal wird, ne? Es ist ja nicht so, dass wir das 1-0 schießen und die sich irgendwie dann auf einmal anfangen, dieses Verwalten zu machen oder sonst was. Bei dem 2-0, die Reaktion von deinem Frankfurt-Stürmer, den du gerade erwähnt hast, ist ja eigentlich genau die perfekte Bezeichnung dafür. Wie geil ist es bitte, dass ein Gegner einfach schon im Spielzug merkt, fuck, das ist, wir sind komplett am Arsch jetzt. Wie geil ist es bitte?
Ja, ich weiß nicht, ob der das Tor vorher gesehen hat, aber er hat nur gesehen, oh, das ist jetzt eine 3-gegen-2 Situation und wir reden von zwei Frankfurtern.
Ja. Ja. Und wenn du einfach siehst, und das ist ein Muster von uns, wenn du siehst, wie aggro, gerade wenn du Meiner schickst, Meiner gibt dem Typen 40, 50 Meter Feld vor dir, Junge, habt ihr ein Problem, Leute? Ihr habt ein Problem. Und wenn der noch anfängt, seine Füße richtig einzustellen, ne, und der Ball anfängt, wie Uhu am Fuß zu kleben, puh,
Dann geht's ab.
So, genug vom 2-0. Dem längsten 2-0 der Saison.
Yes. Eigentlich ist auch, also bei mir, ich hab nur noch das 3-0. Möchtest du?
Ich hab noch einen Schwäbe für Deutschland, Moment.
Ach, die 74. wurde die Direktabnahme von Max gut hält,
ja,
ne?
Stimmt.
Ja, aber hast du recht. Das ist geil. Stimmt, ich erinnere mich auch gerade dran.
Ich bin
direkt, wo du sagst, Schwäbe für Deutschland, erinnere ich mich, ja. Ich finde das gut, ja.
Ich bin auch ein bisschen stolz. Ich weiß jetzt, also.
Worauf ist stolz? Hat der schon angerufen, der Flick?
Bruder.
Hat der Flick schon angerufen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, also ich habe das jetzt in den letzten ein, zwei Wochen aus Spaß so erstmal angefangen zu verfolgen. Also diese Thematik, ne, im FC-Kosmos, die existiert. Ja, mit Schwäbe logisch. Für Deutschland.
Hä?
Ja, ich habe das so bisher nicht verfolgt, aber ich habe das damals hier so ein bisschen flapsig gesagt, bis ich jetzt gesehen habe, da gibt's ein Movement. Es gibt ein Movement dafür, Schwäbe für Deutschland.
Das wundert mich absolut nicht, wir sind FC-Fans, ne? Und da gab es schon ganz andere Sachen.
Geil. Ich sehe das schon bald auf dem Heumarkt. 20.000 Kölner. Alle mit so Schwäbe-Plakaten für Deutschland. Bist du dabei?
Ich bin dabei.
Sehr gut.
Du hast mich überzeugt. Ich war am Anfang ein bisschen kritisch, aber ich bin dabei. So, 3-0. Willst du? Kurzer Freistoß?
Boah, ich habe gerade irgendwie nur noch diesen Abpraller und das Tor vor Augen. Wenn du da gerade noch hochanalytisch etwas erwähnen willst.
Hochanalytisch nicht. Also Flanke, kurzer Pfosten, wird dann raus. Das im Moment auch wenn es bei dir läuft, dann läuft's bei dir. Ne? Da wird der Ball zum 16er rausgegriffen. Der Skiri einfach scheiß auf alles. Ich schieße den Ball jetzt mal aufs Tor. Wird dann noch abgefälscht, sodass es gar nicht mehr halten. Also ich sage, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Das ist geil.
Ja.
Und das ist eigentlich das 3-0 und das ist auch das Spiel. Frankfurt hat stark angefangen. Die ersten 30 Minuten, kann man sagen, waren die besser. Und danach haben wir den Schneid abgekauft. Und dann kam auch nicht mehr viel. Und ja, dass der Glasner auf der PK noch so angefressen war, zeigt ja wirklich, wie süß dieser Sieg war.
Ja, absolut. Und was man auch nicht vergessen darf, irgendwie Frankfurt, hab ich jetzt gerade noch gelesen, erste Niederlage seit Oktober auswärts.
Yes.
Auch nicht verkehrt. Also ich finde, mir fällt es halt aktuell auch wirklich schwer, irgendwie immer so in Retrospektive auf dieses eine Spiel dann immer zurückzuschauen, weil ich einfach so krass angetan bin von dem Gesamtpaket, was der FC nach Silvester halt einfach jetzt gerade hier drauflegt, ne? Dass ja, man's halt einfach, also ich musste so ein bisschen schmunzeln, als Steffen Baumgart, es war am Montag war ja die 75 Jahre FC, Karnevalsfeier, das war die FC Karnevalsfeier, aber ich glaube, es war im Rahmen von 75 Jahren 1. FC Köln übrigens. Auch da alles Gute an unseren glorreichen 1. FC Köln. Danke auch an, ich habe eben im Auto aus Scheiß gesagt, an Francis Creamer, an Franz Krämer. An Francis, ich habe immer Scheiß Francis eben.
Komm, gesagt. Erzähl, Digga.
Genau, vielen Dank fürs Gründen des 1. FC Kölns. Jeder, der ihn mal besuchen mag in Zollstock, liegt er und ruht in Frieden, dementsprechend legt man Kränzchen dahin aus Dankbarkeit und mussten wir erwähnen, Alter, 75 Jahre 1. FC Köln.
Nein, das auf jeden Fall.
Stimmt. Und ich wollte aber, wie bin ich
drauf gekommen? Du wolltest um Francis Krämer hängen bleiben, das interessiert mich gerade nicht.
ihr hört
jetzt mal wirklich an die Zuhörer, ihr wisst auch, also ich bin ja auch sehr, 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 sehr eng freundschaftlich mit ihm verbandelt. Ich darf Trauzeuge etc. pp. Sein. Ihr wisst manchmal, wie schwierig das ist. Ich kann euch Chatverläufe zeigen, da steht nur so: Ey, Junge, kannst du mal aufhören, in so Hieroglyphen für mich zu reden?
Ja.
Ich meine, ich verstehe deinen Kopf schon extrem gut.
Ja, nach all den Jahren.
Weil Francis Krämer bin ich aber jetzt gerade nicht auf Franz Krämer gekommen. Ja, ist naheliegend, aber Creamer. Es hätte auch alles bei dir sein können.
Francis Krämer.
Oh egal. Mein Gott. Okay, weiter. Gut.
So, und auf jeden Fall auf der Feier, um jetzt mal aufs Wesentliche zurückzukommen, hat Steffen Baumgart auch so geil gesagt, ja, wir feiern irgendwie heute erstmal. Ja, und was das dann für Auswirkungen auf kommenden Samstag hat, ja, das schauen wir dann einfach mal. Und ich fand's einfach so geil, einfach so, wie Steffen Baumgart nach kürzester Zeit auf jeden Fall gecheckt hat, ey, es gibt auch gar keine andere Möglichkeit, um mit solchen Feierlichkeiten hier in Köln umzugehen. Und das ist einfach auch diese Leichtigkeit mittlerweile. Guck mal, jetzt haben wir 9 oder 10 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Sag ich mal, das ist schon sehr, sehr komfortabel für die Situation. Und dass er einfach auch diese geile Lockerheit hat, in dem Moment zu sagen, wisst ihr was, Jungs, ab von der Kette, macht, was ihr wollt, guckt, dass er keine Scheiße baut und viel Spaß, schönen Abend. Und ja.
Der hat einfach früh das kölsche Grundgesetz verstanden, ganz einfach.
Ja, Mann.
Ist einfach so, ne? Und von daher, da steht, trinkt doch eine mit drin, da steht, es hätte auch noch immer Jote Jange. Und diese beiden Gesetze reichen ja schon aus, um das Spiel am Samstag positiv zu gestalten. Karnevalssamstag, also Karnevalsspiele eigentlich immer geil irgendwie, keine Ahnung. Also gerade die Auswärtsspiele waren immer geil. Ich kann mich irgendwie noch an Cottbus erinnern. Das war so eine weite Fahrt, das war so witzig damals.
Boah, ja, stimmt. Oh,
das war noch auch schon was her, oder ist das, ist das? Nee, ich weiß es nicht, für welche Zeit das war. Aber auf jeden Fall, dieses Jahr Karneval geht's nach Stuttgart. Der 17. Tabellenplatz, 16 Punkte. Die letzten beiden Spiele knapp verloren. 2-0 gegen Bremen und 2-1 gegen Freiburg. Ah, ich tue mich so schwer bei solchen Spielen, weil es ist wie Schalke, ne? Die stehen mit dem Rücken an der Wand. Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen uns Luft erarbeitet und haben jetzt noch ein bisschen Karneval in den Knochen. Schwierig. Ich vermute, dass wir 2-1 gewinnen, mit dem ja, Hinweis, dass es eventuell auch ein 1-1 werden könnte.
Ja, ich sag dir Folgendes, ich bin positiver gestimmt als letztes Mal, weil einfach die Tatsache ist, wir sind am 20. Spieltag. Die Vehemenz eines Abstiegskandidaten drücken zur Wand, so klar, die wissen auch jetzt, dass sie 17. sind, aber ich glaube einfach, dass du, wenn du so am 28., 29. da unten stehst, weißt du, hast irgendwie so 2 Punkte Rückstand, 3 Punkte Rückstand, irgendwie und bist irgendwie noch, bist auf jeden Fall noch in Reichweite, um es zu packen. Ich glaube, dann kommt dieser extra Mojo irgendwann raus, weißt du, weil sonst wärst du ja nicht am 20. Spieltag so scheiße. Warum sollst du denn am 21. Spieltag auf einmal besser werden? Weißt du, ich glaube halt, es so überleg dir mal, der Mensch, so leicht, ich glaube ganz ehrlich, schlechte Teams haben die letzten 5, 6 Spiele eher, weil sie den Druck auf einmal empfinden, weil es auf einmal real wird, sichtbar wird, ey, kacke, wir könnten absteigen. Was so das Ding ist, deswegen mache ich mir aus der Hinsicht weniger Sorgen um VfB Stuttgart als Gegner. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich erwarte, dass wir da gewinnen oder so. Aber
doch,
ich,
kann man aber.
Ne, also,
eigentlich kann man
also das. Also verlieren sollten
wir da auf jeden Fall. Anmaßend.
Genau, ne, also ich finde halt, wenn du gegen Schalke 3 Punkte, also die 2 Punkte liegen lässt, ne, wo wir beide ja sagen, ist alles easy, dann guck, dass es halt gegen Stuttgart nicht passiert. Ja. Ne? So, da, ich glaube, das trifft es, glaube ich, am besten, um einfach da auch im unteren Tabellenfeld bei den Gegnern so eine Waage zu haben. Ne? So, dass du dich am Ende nicht ärgern musst, dass du 9. geworden bist, aber schlussendlich gegen Bayern, Leipzig, Dortmund oder sonst was immer gut spielst und dir eigentlich unten die Scheiße versaut hast dann. Ne? Das wäre ja so das Bitterste daran. VfB Stuttgart, sag ich dir ganz ehrlich, ich wünsche euch nichts anderes als einen Abstieg dieses Jahr, weil ich muss, und da versuche ich jetzt wirklich nur 2 Sätze zu sagen, die Parallelen, die teilweise in dem Verein gerade ablaufen, die bei uns abgelaufen sind in den letzten Jahren, mit dem Handlungsköpfen wie den Herrn Werle, finde ich einfach nur bezeichnend. Und wie gesagt, allein deswegen, Alter, geht von mir aus einfach runter. Ich hoffe, wir schießen einfach richtig ab und sollen sich von mir aus noch mehr Daimlers und noch mehr irgendwelche ominösen Leute reinholen und sich noch mehr streiten.
Hast du den Tipp schon gegeben?
Für das Spiel?
Ja.
Ich sag 3-0 FC.
3-0, geil. Das wäre geil. Würde mich freuen.
Einfach 3-0 wegkacken.
Einfach mal richtig schön. Aber schon erste Halbzeit bitte ein Tor. Ich habe keine Lust, erst in der zweiten Halbzeit
2-0 zu führen. 2-0 zur Halbzeit.
Und dann locker flockig,
dass die zahnlos sind. Und dann machen wir irgendwann eine dritte in der zweiten Halbzeit. Und keine Ahnung, kann von mir aus Steffen Baumgart, Alex Werle noch so eine Clowns-Nase überreichen oder so.
Okay. Ja, da merkt man, ist irgendwas Tieferes drin. Aber nee, ist kein Problem. Alles gut. Ich will noch einmal noch darauf bitte zurück zu sprechen kommen. Warum sollte eine Mannschaft auf einmal am 20. Spieltag
ja.
Das ist, also ganz ehrlich, das müsstest du aus deiner Fußballfamilie auch komplett anders kennen. wie viele Mannschaften, die in der Hinrunde noch um den Abstieg gespielt haben, starten dann auf einmal gerade dann an 17., 18., 19. Spieltag eine Serie von 4 Spielen, wo die auf einmal 12 Punkte holen. Nochmal, brauchst du jetzt nicht nachgucken, das wird ja zu lange dauern, weil ich muss leider Liga machen. Das kann man aber raussuchen und da wird's immer, es gibt immer noch, ob das jetzt der Stuttgart sein muss oder ob das Schalke sein muss, keine Ahnung. Aber es gab immer schon Mannschaften, die irgendwann eine Serie gestartet haben und dann komischerweise genau ab 20. Spieltag nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil sie das Ruder halt rumgerissen haben. Also ich finde,
VfL Bochum zum Beispiel.
Das ist doch mal ein cooles Beispiel, oder? Genau, am Anfang dachte ich.
Genau, aber deswegen sag ich halt, ich sehe den Fall zum Beispiel dieses Jahr mit Bochum. Ich glaube, Bochum war das eine Team.
Ja, aber das ging ja nicht um Fälle, sondern du hast das ja per se gesagt, dass du, warum sollte eine Mannschaft, die vorher schlecht war, am 20. auf einmal, also das würde ich nicht so allgemeingültig stehen lassen wollen. Ich gebe dir recht, bei Stuttgart sehe ich es auch nicht. Aber Bochum ist ein gutes Beispiel dafür.
Gut, ich sag mal so, du hast ja im Endeffekt, waren wir unter Gießsoll halt auch so eine Nummer. Ne? Musst du ja auch überlegen. Wir haben ja im Endeffekt damals diese eine Saison in 8 Wochen gerettet oder so, weil wir einmal 8 Wochen...
Stimmt, ey, ohne Scheiß.
Das war ja wirklich so. Wir waren noch komplett am Arsch, dann ist er gekommen und dann war auf einmal innerhalb von 7, 8 Wochen, glaube ich, alles geregelt und dann kam Corona. Dann war das war diese Saison, wo wir alle noch uns auf einmal im Januar gefragt haben, hä? Wir waren doch vor 3 Monaten noch scheiße.
Ja. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, stimmt. Da hatten wir auch 6, 7 Spiele nicht verloren und viele, ich glaube 5 gewonnen.
Hey, Derby, ich glaube das Derby richtig geil im Dezember auch noch gewonnen gehabt und so. Nur wie gesagt, ich sehe es bei Stuttgart nicht. Die haben zu viele Gesamtprobleme, glaube ich, im Verein. Und mit Unruhe, du kennst das ja auch von uns als Abschlusssatz, kennst das ja bei uns vom FC. Guck mal, das Schöne ist, wir sind jetzt gerade in der Phase des Glücks, der schönen Zeit, wo vieles gut läuft. Ey, aber wie viele Jahre Scheiße haben wir schon mitbekommen? Und wie oft, oder beziehungsweise die Erkenntnis aus all dieser Jahre voller Scheiße ist ja eigentlich immer gewesen, solange du on top oben die falschen Leute sitzen hast, Alter, da kann noch sonst wer hier bei dir rumlaufen, da hast du vielleicht ein schönes Placebo-Jahr mal, wo du irgendwie 9., 10. wirst und dich das nicht verstehst, wie das passiert ist, und danach ist trotzdem wieder alles scheiße, weil immer noch dieselben Gurken oben sitzen, weißt du, deswegen, ich bin gar nicht
negativ. Ich hab grad einen Schauer über den Rücken, ich weiß nicht warum. Oh, ich glaube, es war ein Zeichen aufzuhören. Okay. Mach ich mal lieber. Ich muss weitermachen. War wieder eine wunderschöne Folge. Vielen Dank. Ja. Ich wünsche euch allen und dir noch eine schöne Karnevalszeit. Trinkt nicht zu wenig, ist mein klassischer Spruch an Karneval. Und
passt auf euch auf.
Bis dahin, schwarte Schmüll. Haut rein.
Haut rein, Freunde. Köller Love.